Und heute wollen wir uns wirklich auf den Heiligen Geist eingehen. Ja? Wir sollen ja auch mit dem Heiligen Geist zusammen leben. Und Jesus hat da großen Wert drauf gelegt. Er hat ja zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber weggegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Also offensichtlich ist es sehr gut, dass der Heilige Geist da ist und dass er, und wir sollten ihn kennenlernen, wir sollten wirklich wissen, wer er ist, was er tun möchte und ihn auch persönlich kennenlernen. Ich möchte zum Beginn was vorlesen, Johannes 14, ab Vers 16. Das ist so die Abschiedsrede Jesu und seiner Jünger, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Da sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also Jesus hat den Vater gebeten und der Heilige Geist kam als ein anderer Beistand. Das Wort für Beistand heißt auch ein Fürsprecher, ein Helfer oder ein Stellvertreter. Jemand, der mit uns zusammen, der mit uns zusammen für uns eintritt. Das war auch ein Ausdruck, den man auch für einen Rechtsbeistand vor Gericht verwendet hat. Und das Wort, was da anders steht, im Griechischen gibt es zwei Worte für anders. Also anders im Sinne von jemand anders, der auch total anders ist, oder jemand anders von der gleichen Art. Und das Wort, was hier ist, jemand anders von der gleichen Art. Also der Heilige Geist ist sozusagen unser Beistand von der gleichen Art wie Jesus, also auch Gott als Person, der bei uns ist. Und wir sollen ihn kennenlernen. Die Welt kann ihn nicht sehen, steht dort. Wer nicht ein Kind Gottes ist, der weiß nichts vom Heiligen Geist, aber er kann ihn auch gar nicht sehen, er kann ihn gar nicht wahrnehmen. Aber wir als Kinder Gottes, wir können ihn wahrnehmen und wir sollen ihn erkennen. Wir sollen ihn kennenlernen. Und das heißt auch zum Beispiel, so könnte man so die Frage stellen, was begehrt der Heilige Geist? Was erfreut ihn? Was betrübt ihn? Was dämpft ihn? Wozu ist er da? Was sind seine Herzen? Was sind seine Aufgaben? Was liegt ihm denn so auf dem Herzen? Was ist so das, was ihn bewegt? Wenn wir das ernst nehmen, sollten wir uns auch damit etwas beschäftigen. Und ich möchte heute so darüber sprechen, was dem Heiligen Geist auf dem Herzen liegt, was ihm brennt sozusagen, wofür brennt sein Herz in Bezug auf uns. So, was ist das, was ihn bewegt, was er in unserem Leben am allerliebsten tun möchte, verwirklicht sehen möchte? Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht. So, wir leben so im Bewusstsein, wir kennen Jesus, wir kennen den Vater, wir wissen, da ist irgendwo der Heilige Geist. Wir wissen, er gibt uns Gaben, er gibt uns Kraft und wir nutzen das auch ganz gerne. Aber wir sollen auch ihn kennenlernen, wir sollen ja Gemeinschaft mit ihm haben. Und es gibt einen interessanten Vers in Jakobus 4, Vers 5, den habe ich hier schon öfters gebracht, wo geschrieben steht, dass der Heilige Geist ein eifersüchtiges Verlangen nach uns hat. Die alte Lutherbibel sagt, der Geist, den Gott in uns wohnen ließ, begehrt und eifert um uns. Und der Schlachter sagt, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Aber das Interessante ist, wenn wir wissen wollen, was dieses Begehren, was dieses Verlangen, was der Heilige Geist wirklich will, um ihn besser kennenzulernen und um mehr hineinzugehen in das, was Gott für uns will, dann können wir diese ganzen Verse im Zusammenhang müssen wir uns anschauen, weil dann verstehen wir sehr viel mehr von seinem Verlangen für uns. Und Gott möchte Der Vater hat den Heiligen Geist uns gegeben als unseren Helfer. Er möchte auch, dass wir wissen, was ihn bewegt und dass wir uns auch ihm öffnen und ihm hingeben. Und ich lese jetzt mal die ganzen Verse und wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest es ruhig mit, dass ihr auch immer wieder mit hineinschauen könnt, wenn ich durch diese Verse gehe, weil wir werden uns das Vers für Vers heute anschauen. Jakobus 4, ab Vers 1, Vers 1 bis Vers 10. Da steht, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt nicht. Ihr mordet und neidet und könnt doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt, die Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, wie ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ja, wenn du das erstmal liest oder wenn du das jetzt hörst, hast du dir vielleicht gedacht, oh je, ich wusste schon immer, jetzt geht es um Heiligkeit, um Zerbruch, um im Staub kriechen. Aber darum geht es ja gar nicht. Und wir müssen uns das wirklich im Licht der ganzen Heiligen Schrift anschauen. Dann entdecken wir, was Gott an Gutem für uns vorbereitet hat. Hier wird beschrieben wirklich, was das Verlangen Gottes für unser Leben ist. Und er setzt das in Beziehung zu dem, wie sich die Welt verhält, um uns sozusagen das Bessere zu zeigen, das er für uns hat. Und wir sehen, wenn wir in Vers 1 anfangen, er redet von den Lüsten, die in unseren Gliedern streiten. Also von den Gelüsten in unseren Gliedern oder die Lüste unseres Fleisches, unseres Körpers. Denselben Begriff verwendet Paulus in Römer 6, Vers 12. Und wenn wir uns das anschauen, verstehen wir das besser. Da schreibt er, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit er nicht der Sünde durch die Begierden des Leibes gehorcht. Er schreibt hier, der Leib hat besondere Begierden, die eigentlich gut sind, die Gott gegeben sind, die aber von der Sünde gerne gebraucht werden und dann entfesselt und gegen Gottes Ordnung gerichtet werden. Und er erwähnt da schon, dass wir eigentlich davon frei sind und dass wir diesen Gelüsten nicht nachgeben können. Aber um diese Gelüste geht es. Und wenn wir uns dann den Vers 2 anschauen in Jakobus 4, da sagt er dann, ihr seid begehrlich und habt nicht. Ihr mordet und streitet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn wir uns das anschauen, um das zu verstehen, müssen wir uns Vers 4 mit hinzunehmen, wo steht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Und das erinnert uns sofort an 1. Johannes 2, Vers 15. Da wird das genauer ausgeführt, was damit gemeint ist. Da schreibt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also da verstehen wir mehr, worum es hier geht. Er schreibt hier, ihr seid begehrlich, ihr neidet, ihr könnt es nicht erlangen. Ja, was beschreibt er hier? Er beschreibt hier Christen, die ihren Bruder, ihre Geschwister beneiden um die Segnungen, die er hat. Ja, Segnungen geistlicher Art oder auch materielle Segnungen, dem geht's gut. Ja, der hat keine Sorgen, seine Begabungen. Ja, Menschen sind eifersüchtig auf den anderen, weil er so gut reden kann, oder auf das Äußere, weil er so gut ausschaut, auf den Ehepartner. Ja, wie viele Leute sehnen sich danach, einen Partner zu haben, oder wenn sie einen haben, einen besseren Partner zu haben. Ja, es gibt alle möglichen Verdrehungen. Ja, ich kannte tatsächlich Christen, die allein waren und die mir gesagt haben, sie können nicht durch die Stadt gehen, weil immer wenn ihnen ein Pärchen entgegenläuft, dann fühlen sie sich schlecht. Und man beneidet anderen um den Erfolg. Und letztendlich sagt man dann, ich will das, was der andere auch hat. Und unbewusst fängt man an, sozusagen gegen den zu streiten, weil man will das, was der andere hat. Und eigentlich wissen wir das von den 10 Geboten. Ja, das 10. Gebot steht da drinnen, man soll nicht begehren, was der Nächste hat. Und dasselbe gilt auch im neuen Bund. Das entspricht auch dem, was wir im neuen Bund haben. Wir haben das Gebot der Liebe. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Ja, und wer den anderen liebt, der will nicht das, was der andere hat, ihm wegnehmen. So wie es Paulus schreibt, Römer 13, Vers 9, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber in der Welt ist dieses Begehren, man beneidet den anderen um alles, was er hat. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und die Tragik ist dabei, wer anfängt, in dieses Denken hineinzugehen, der vergisst, dass eigentlich Gott die Quelle ist und dass er das Gute für mich bereitet. Gott will unsere Quelle sein. Er hat Gutes für uns. Das ist vielleicht nicht exakt dasselbe, was der Bruder hat, aber es ist das Beste für mich, weil Gott weiß, was ist das Beste für mich. Er will mich nicht im Mangel halten, so nach dem Motto, na gut, das Beste für dich ist nicht so viel zu haben, sondern er will uns Gutes geben. Das, was für uns das Beste ist. Und stattdessen haben dort die Christen angefangen zu streiten, Krieg gegeneinander zu führen. Sie haben den anderen beneidet um das, was er hatte. In ihrem Inneren sozusagen, in ihrem Herzen haben sie ständig gesagt, hätte ich nur das, was der andere hat. Hätte ich nur das, was Bruder so und so, was Schwester so und so hat. Und letztendlich, die Tragik dabei ist, sie haben sozusagen innerlich gegeneinander gekämpft um das, was eigentlich der Vater längst für sie bereitgestellt hat. Und die Bibel sagt, dass Gott uns mit jedem geistlichen Segen in den Himmeln, in Christus Jesus bereits gesegnet hat. Jeden Segen, den ich brauche, hat er bereits bereitgestellt. Im 2. Petrus steht es nochmal, Gott hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zur Frömmigkeit brauchen. Also alles, was wir brauchen für unser Leben hier, hat er uns schon gegeben. Und weil sie ständig den anderen beneidet haben, weil sie ständig darauf fixiert waren, was der andere hat, das will ich auch haben, haben sie ganz vergessen, Gott um das zu bitten, was sie sich gewünscht haben. Ja, deswegen schreibt er dann, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Sie waren so fixiert ständig, dass sie das wollten, was der andere hat, dass sie vergessen haben, Gott hat eigentlich Gutes für mich, um meine Wünsche zu befriedigen, und haben das völlig vergessen, ihn darum zu bitten. Und in Vers 3 steht dann, ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Diese böse Absicht war nicht, dass sie um die Dinge gebeten haben, die sie sich gewünscht haben, sondern es war das Herz, was dahinter stand. Sie haben darum gebeten, um besser dazustehen, den anderen zu übertrumpfen, diese ganze Neidgeschichte, dieses ganze Streiten gegeneinander. Wenn du bittest, um besser dazustehen, um den anderen übertrumpfen zu können, um mithalten zu können, um bedeutend zu sein, das ist übel bitten. Und dann wird Gott dieses Gebet nicht erhören. Ja. Zum Beispiel, wenn du um ein Auto bittest, Gott möchte, dass du ein Auto hast, wenn du es brauchst. Aber wenn du nur darum bittest, dass es ein Statussymbol ist, damit du mithalten kannst mit deinen Freunden, das ist übel bitten. Oder beim Job, wenn du nicht darum bittest, weil es was Gutes ist und Gott möchte auch, dass wir arbeiten, dass wir auch unseren Lebensunterhalt verdienen können, sondern wenn du darum bittest, um den anderen zu beweisen, dass du auch was wert bist. Das ist auch wieder dieses Übelbitten. Da geht es wieder nur darum, dich über den anderen zu überheben. Oder Beförderung, du darfst um eine Beförderung bitten, weil es etwas Gutes ist, weil Gott auch möchte. Er möchte dich ehren, er möchte dich voranbringen, aber wenn es darum geht, ja, dass du dann besser dastehst als deine Kollegen, dann ist schon wieder dieser Neid, dieser Streit, der dann im Herzen ist. Ne? Es gibt auch Leute, die um einen Ehepartner nicht deswegen bitten, weil Gott sagt, die Ehe ist etwas Gutes und er möchte nicht, dass der Mensch alleine ist, sondern sie sagen, ich brauche jetzt unbedingt einen Mann oder eine Frau, damit ich auch wertvoll bin. Damit ich auch weiß, dass ich wertvoll bin, dass ich was wert bin. Das ist so der Hintergrund, der da steht. Und letztendlich alles, was gegen Gott als die Quelle meiner Lust, meiner Bestätigung, meines Wertes antritt, das ist Übelbitten. Gott möchte die Quelle sein. Er möchte uns viel dazugeben, wenn er die Quelle ist, aber er möchte die Quelle sein, aus der ich meine Lust ziehe. Er möchte die Quelle sein, aus der ich meine Bestätigung hole. Er möchte die Quelle meines Wertes sein. Er möchte, dass wir wissen, wir sind wertvoll, weil wir von Gott geliebt sind. Wir sind wertvoll, weil er seinen Sohn für uns gab. Wir sind wertvoll, weil er uns als kostbar erachtet. Und genau das hat er schon im Alten Testament gesagt. Jeremia, 2 Vers 13. Da schreibt er, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Gott möchte unsere Quelle sein. Er möchte uns gute Dinge geben. Gutes, frisches, lebendiges Wasser. Aber wenn wir anfangen, andere Dinge für unsere Bestätigung heranzuziehen, dann verlassen wir Gott als unsere Quelle. Und plötzlich erhalten wir es nicht, denn wie wir weiter unten schon gelesen haben, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen. Und Hochmut, Stolz, das enthält auch das, dass ich von Gott unabhängig bin. Ja, dass ich meinen Wert unabhängig von Gott suche zu stillen. Dass ich meinen Liebeshunger unabhängig von Gott suche zu stillen. Ja. Und immer wenn ich in diese Falle hineintrete, dass ich ganz praktisch dahin komme, dass ich Gott nicht brauche, um mich wertvoll, geliebt, angenommen zu fühlen, dass ich das verlasse, dann begebe ich mich letztendlich auf diesen Pfad des Stolzes. Und in Vers 4 steht dann, ihr Ehebrecherinnen und Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Und das Interessante ist, das Wort, was damit Freundschaft gemeint ist, das ist Philia, das ist sozusagen auch das Wort für Liebe. Ja? Die Liebe zur Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und das ist dasselbe, was wir schon im 1. Johannes 2, Vers 15 gelesen haben. Ich lese es nochmal vor. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also er beschreibt hier drei Dinge, die sozusagen uns der Liebe zum Vater berauben. Die Lust des Fleisches oder die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Und er sagt ganz klar, wenn das bei uns da ist, dann ist die Liebe zum Vater nicht in uns, sondern ist in uns die Liebe zur Welt. Und was meint er damit? Die Begierde des Fleisches, ja, das sind diese körperlichen, diese seelischen Begierden, erstmal die ja erstmal neutral oder auch von Gott gegeben sind. Ja, dieses Verlangen unseres Körpers zu essen, zu trinken, auch sexuelle Bedürfnisse, geliebt zu werden, wertvoll zu sein, diese seelischen Bedürfnisse, bedeutend zu sein. All das hat der Gott auch in uns hineingelegt, dieses Verlangen. Aber wir sollen es stillen in der Abhängigkeit von ihm und auf die Art und Weise, wie er uns gesagt hat, dass es gut ist. Und die Begierde der Augen, ja, das ist dieser Neid auf andere. Sich die Welt und ihre Begierden anzuschauen, ständig darauf achten, ständig sich darauf ausrichten, ständig zu begehren, was andere haben. Und der Hochmut des Lebens, das ist eben dieser Stolz auf sich, der Stolz auf die eigene Leistung, auf die Umstände, zum Beispiel auf meinen Job, auf meine Beförderung, auf meinen Erfolg, auf meinen geistlichen Dienst. Und auch dieses Denken, ja, das kann ich alles selbst schaffen. Ja, dieses Denken, ich schaffe es allein, glücklich zu werden. Ich schaffe es allein, erfolgreich zu sein. Ich schaffe es alleine, gut zu sein. Und all das ist letztendlich, dass man sich nicht abhängig mehr macht von der Liebe des Vaters. Und die Alternative, die Gott uns anbietet, die ist eigentlich so schön, weil Gott möchte ja unser Freund sein. Er möchte, dass wir diese Liebe haben zum Vater und die Liebe des Vaters, dass wir in einer Liebesbeziehung sind. Ja? Er möchte unsere körperlichen Begierden stillen. Ja? Er möchte, dass wir sie ausleben können in diesem Rahmen von Gottes Maßstab. So wie wir es im Römerbrief schon gesehen haben. Und manchmal müssen wir da unseren Körper dann auch sozusagen wie ein lebendiges Opfer darlegen und uns ihm hingeben. Und wir sollen das von ihm empfangen. Unser Essen von ihm empfangen. Wir sollen all das, unsere Begierden bei ihm stillen können. Auch diese seelischen Begierden, wertvoll zu sein, geliebt zu sein. Wir sollen sie bei Gott stillen. An seiner Liebe zu uns. Und da gibt es einen schönen Psalm von David, Psalm 63, der das so schön ausdrückt. Psalm 63, ab Vers 6. Ich lese mal schon Vers 2. Da schreibt David, als er in der Wüste war: O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch machtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Also er schaut aus nach ihm. Und dann sagt er Vers 5, so will ich dich loben, mein Leben lang in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt, wie von Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Also er erlebt das, wie seine Seele gesättigt wird. Ja, wie dieses Verlangen nach geliebt zu werden, wertvoll zu sein, einen Sinn im Leben zu haben, ein Gegenüber zu haben, wie seine Seele gesättigt wird, als er anfängt, Gott zu preisen, als er anfängt, über das nachzudenken, wer er ist. Und auch mit unseren Augen, wir sollen nicht ständig auf andere und die Begierden der Welt schauen, sondern auf Gott, ständig auf Gott und auf den Heiligen Geist schauen, ihn immer im Blick haben. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, auf ihn und sein Begehren für uns, ja, und er hat das Begehren, uns zu lieben, uns zu berühren, uns zu beschenken. Stell dir vor, du darfst dann ständig den Heiligen Geist und Gott im Blick haben und dich ausrichten auf ihn und dich ausrichten auf das Begehren. Und was für ein Begehren hat er? Im Vers 5 steht, dass er, der Heilige Geist begehrt und eifert um uns. Er möchte uns mit Liebe überschütten. Er möchte die Quelle unserer Lust sein. Das heißt, ständig sich auch auf, ich schaue auf sein Wort, ich schaue, was er sagt, ich schaue, was er sagt, wie ich bin auch. Wie ich es letzte Mal gesagt habe, wir sollen uns im Spiegel des Wortes Gottes sehen. Das Wort Gottes spiegelt uns wieder, wie wir wirklich sind. Nicht so, wie wir denken, dass wir sind oder wie uns das andere Menschen widerspiegeln, sondern das Wort Gottes spiegelt uns so wieder, wie wir wirklich durch die neue Geburt geworden sind. Ein Kind Gottes, geliebt, wertvoll, geachtet, gerecht, heilig. Und das sollen wir machen, statt sozusagen die Lust der Augen zu frönen wie die Welt, sollen wir ständig unsere Augen, unseren Blick auf Gott gerichtet haben. Ihn immer im Blick halten. Und statt der Hochmut des Lebens, also stolz auf die eigene Leistung, so denkt man, schafft es selbst. Ja, sagt Paulus, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und es sagt in einem sehr schönen Zusammenhang, also er sagt es ja öfters, aber in 1. Korinther 1, Vers 30 und 31 sagt er das, und er fängt damit an, dass wir von Gott aus in Christus Jesus gesetzt wurden, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das alles haben wir von Gott geschenkt bekommen, dazu sind wir gemacht worden. Und dann, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich rühme mich nicht der eigenen Leistung, sondern ich rühme mich dessen, was Gott gemacht hat und wie er mich verändert hat und was er mir geschenkt hat. ein paar Kapitel später, Kapitel 4, Vers 7, führt er das noch weiter aus. Das schreibt er: Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hast? O, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt, o, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt werdet, damit wir mit euch herrschen könnten. Das waren wieder Christen, die vergessen haben, dass Gott eigentlich alles für sie bereitgestellt hat, dass sie alles als Geschenk von Gott empfangen können. Er sagt, entweder hast du es von Gott empfangen, dann kannst du dich nicht rühmen, als hättest du deine eigene Leistung und Klugheit und Schlauheit dir gebracht, weil dann kannst du nur sagen, okay, Halleluja, Gott hat es mir geschenkt, er hat es gemacht, ich habe nichts dazu beigetragen, ich habe es nur als Geschenk bekommen. Und dann kannst du auf diese Art und Weise wirklich zur Herrschaft gelangen, aus dem Geschenk Gottes heraus. Oder, und das ist die schlechte Art und Weise, du kannst dich rühmen, dass du sagst, okay, ich habe etwas, was mein Bruder nicht hat, das ist toll, ich bin stolz drauf, dann zeigst du aber, du hast gar nicht kapiert, dass eigentlich das ein Geschenk von Gott ist, du verlässt dich wieder auf deine eigene Leistung. Und dann schauen wir uns noch Jakobus 4, Vers 5 an, da steht es dann, oder meint er, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Also der Heilige Geist hat ein eifersüchtiges Verlangen. Und wonach richtet sich sein Verlangen? Nach uns. Und gerade in Bezug auf das, was er vorher gesagt hat, der Heilige Geist will unsere Quelle sein, ja? Er möchte für unsere seelischen Begierden, für unsere körperlichen Begierden die Quelle sein. Er möchte uns das geben, er möchte uns helfen, zu genießen, in einem guten Rahmen zu leben. Wir sollen ihn ständig im Blick haben, als die Quelle unserer Lust, als die Quelle unserer Liebe, als die Quelle unserer Freude. Römer 5, Vers 5 sagt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte die Quelle sein, aus der wir Liebe schöpfen. Römer 14, Vers 7 spricht von der Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte die Quelle unserer Freude sein. 2. Korinther 13, Vers 13, wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben. Durch diese intime Gemeinschaft, das sollen wir ständig im Blick haben, ihn im Blick haben. Er möchte die Quelle unserer Lust sein. Er will die Liebe Gottes in uns sein, dass wir das real erleben können. Und dann in Vers 6 schreibt er, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also je mehr du dich diesem Verlangen des Heiligen Geistes, dich zu lieben, hingibst, umso mehr Gnade schüttet er oben drauf. Und er beschreibt dieses Verhalten als Demut. Ja, das ist eine ganz andere Art von Beschreibung von Demut, als wir es so gewohnt sind. Ja, letztendlich sagt er damit, Demut heißt, Gott zur Quelle meiner Lust zu machen, sie total abhängig zu machen, zu sagen, Gott, ich brauche es, dass du mich liebst, ich brauche es, dass du mich überschüttest mit deiner Wertschätzung, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, weil ich es sonst nicht schaffe. Demütig heißt, sich von der Liebe Gottes abhängig zu machen, sich diesem liebevollen Begehren des Heiligen Geistes nach uns hinzugeben. Es eben nicht selbst zu erarbeiten, sich darum abzumühen, sondern wirklich zu sagen, ich nehme es als Geschenk an. Und das ist so das Verlangen des Heiligen Geistes, das wir darin sehen. Er möchte die Quelle sein. Er möchte uns lieben, er möchte uns begehren, er möchte unseren Mangel ausfüllen, er möchte unsere Lust ausfüllen, er möchte unsere Seele sättigen. Er möchte uns all das, was Gott als Geschenk für uns bereithält, in unser Leben hineingeben. Und je mehr wir uns diesen Begehren hingeben, je mehr wir sagen, okay, Heiliger Geist, ich gebe mich deinem Verlangen hin, dass ich sage, du bist die Quelle meiner Lust, zu dir komme ich und nur von dir will ich meinen Wert ziehen, nur von dir will ich das machen. Ich meine, da ist natürlich der Vater dabei, da ist Jesus dabei, weil der Heilige Geist gibt uns ja das, was der Vater Jesus gegeben hat und Jesus den Heiligen Geist weiterreicht. Es ist immer der dreieinige Gott, der dahinter steht. Aber in der praktischen Erlebbarkeit ist es wieder der Heilige Geist, weil der ist hier, er lebt in uns. Er wirkt in uns. Und Jesus hat das so schön beschrieben im Johannesevangelium, gleich an zwei Stellen, dass wer zu Gott kommt, von ihm trinkt und dann wird der Heilige Geist in ihm, das Wasser, das er gibt, eine Quelle, die dann weiter fließt aus uns heraus. Ja? Wenn du von neuem geboren bist, kommt der Heilige Geist in dich hinein als eine Quelle, die beständig da ist. Und das andere, dieses Bild des Herausfließens, das ist so dieser Strom des Heiligen Geistes, ist auch ein Bild für die Taufe im Heiligen Geist und für das Sprachengebet, aber auch ein Bild dafür, dass der Heilige Geist beständig wie eine Quelle in uns ist, aber beständig weiterfließen will, uns beständig erfrischen will, uns beständig immer wieder da beschenken will. Und dann, wenn wir das im Auge haben, dann verstehen wir auch die nächsten Verse richtig. Und sollten die noch durchgehen, weil das echt einfach das nochmal vertieft und verstärkt. Dann schreibt er dann so, unterwerft euch nun Gott. Ja, das heißt hier jetzt nicht ein Unterwerfen aus Furcht oder aus Angst, sondern es heißt genau das, sich lieben lassen, sich abhängig zu machen, aktiv Gott zur Quelle zu machen. Zu sagen, okay Gott, ich will nicht diese zweifache Sünde begehen, dass ich dich als Quelle verlasse, dass ich mir Wasser suche in löchrigen Zisternen, also in irgendwelchen anderen löchrigen, weltlichen, ja, abgestandenen Wasser trinke, sondern ich will, dass du die Quelle meiner Lust bist. Und auch dem Teufel widerstehen mit seiner Verführung, dass er mich wieder da hineinführt in diesen Stolz des Lebens, ja, dass ich denke, ich kann das selber schaffen, dass ich anfange, auf meine eigene Leistung stolz zu sein oder diese Lust der Augen, sondern ich widerstehe dem und ich komme zu Gott. Und er schreibt ja gerade zu denen, die das vorher anders gehabt haben. Ja, er sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, also komm nahe zu Gott. Du darfst ganz nah in Gottes Gegenwart treten. Ganz, ganz nah. Weil du weißt, auch wenn du gesündigt hast, du kannst jederzeit kommen. 1. Johannes 1, Vers 9, ihm die Sünde bekennen und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Egal was war, was in den letzten Tagen, was in den letzten Wochen war, wo du es verbockt hast. Du kannst ihn um Vergebung bitten und dann darfst du ganz nah wieder zu ihm kommen. Und dann hast du freien Zutritt. Hebräer 4, Vers 16 sagt es so, lasst uns mit Freimütigkeit, das Wort heißt Kühnheit, Zuversicht, hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns nur mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Zur rechtzeitigen Hilfe. Also du darfst kommen voller Zuversicht. Und du darfst jederzeit kommen als Gerechter. Weil du wurdest gerecht gemacht in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er, also der Vater, hat Jesus, den von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wird. Jesus nahm deine Sünde, er trug sie am Kreuz, er hat bezahlt. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast dazu, wurde das wirksam. Seine Sünde wurde ihm, deine Sünde ist ihm angerechnet und seine Gerechtigkeit hast du bekommen. Dieser Tausch am Kreuz. Und dann geht es so schön weiter. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Wunderbare Verse, nicht? Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Was will er uns damit sagen? Er will sagen, hör auf, dir deine Ehre, deine Wertschätzung mit deinen eigenen Händen zu erarbeiten. Viel zu mühsam. Viel zu frustrierend. Viel zu anstrengend. Also hör auf, reinige deine Hände von diesem Versuch, dir selber deine Ehre, deine Wertschätzung zu rauben. Nimm das Elend wahr, ja, fühl das Elend, das darin steckt, selbst für deinen Wert, deine Bestätigung, deine Lust, dein Geliebtsein arbeiten zu müssen. Wie anstrengend ist das, wie elendig anstrengend ist das, wenn ich für meinen eigenen Wert arbeiten muss. Wenn ich ständig darum kämpfen muss, dass ich mich wertvoll fühle. Wenn ich ständig darum kämpfen muss, dass ich mich angesehen fühle. Wenn ich ständig darum kämpfen muss, dass ich bedeutsam bin. Das ist ein elendes Leben. Ja? Vielleicht schaffe ich eine Beförderung, dann wird jemand anders noch mehr befördert und ich stehe doch wieder da. Oder ich habe ein neues Auto und ein anderer hat ein besseres Auto und wieder stehe ich schlechter. Oder worauf auch immer du deinen Wert gründest. Wie elend ist dieses Leben, wenn du mit deinen eigenen Händen, mit deiner eigenen Anstrengung, mit deiner eigenen Kraft dafür sorgen musst, wertvoll und geliebt und angesehen zu sein. Und darum sagt er, fühlt das und kehrt um von diesem falschen Lachen Und dann sagt er, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und das heißt wieder dieses Demütigen, mach dich abhängig vom Herrn. Komm zum Herrn, komm zum Heiligen Geist, mach dich von seiner Liebe abhängig. Ganz praktisch sagt das Heilige Geist, ich brauche dich, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Wertschätzung, sonst bin ich nichts. Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche dich, ich brauche das, diese Liebe Gottes, die du ausgießt in mein Herz. Ich brauche diese Bestätigung, die du in mein Herz hineingibst. Ich brauche das, das wirklich, was in Jesaja steht zum Beispiel, real wird in meinem Leben, dass ich das erlebe, dass ich diesen Zuspruch spüre und wahrnehme als real. Jesaja 43, Vers 4, wo Gott das zuspricht. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet bist und ich dich lieb habe. Ja. Sag es zum Herrn, ich brauche das. Ich muss das wissen, ich muss das erleben, ich muss das begreifen. Ich bin kostbar in deinen Augen. Ich bin wertgeachtet. Du hast mich lieb. Und das meint es, demütige euch vor dem Herrn. Also mach dich abhängig von seiner Liebe. Sag, du bist die Quelle meiner Lust. Ich gebe all diese anderen Dinge auf. Und dann sehen wir, das ist diese Aufgabe des Heiligen Geistes als Beistand, als Stellvertreter Jesu, als Vermittler all dieser Geschenke, als Vermittler der Liebe Gottes, der Freude Gottes, des Friedens Gottes, des Wertes, den Gott uns zuspricht. Das ist das Verlangen des Heiligen Geistes. Er möchte diese Liebe Gottes, diese Wertschätzung Gottes, die er uns als seinen Kindern gibt, uns nahe bringen. Er möchte sie uns weiterreichen. Er möchte sie uns vermitteln. Und nirgendwo anders in der Bibel als in diesen Versen, finde ich, habe ich das so klar ausgedrückt gefunden. Ja? Das ist wie ein Aufschrei Gottes, der sagt, lass diese stinkenden Zisternen hinter dir, lass all diese Anstrengung hinter dir mit deinen eigenen Händen, mit deiner eigenen Kraft, dir deinen Wert zu erarbeiten, ständig darum zu streiten, darum zu kämpfen, dass du die Dinge bekommst, die du meinst, brauchen zu müssen. Und komm zu mir, lass dich von mir lieben, lass dir von mir deinen Wert zusprechen. Lass dir von mir dich mit Frieden füllen, lass dich von mir mit Freude füllen, lass dich von mir mit Wertschätzung füllen. Lass dir von mir auch all die Dinge geben, die du fürs Leben brauchst. Weil all das habe ich schon im Himmel für dich bereitgelegt. All das darfst du haben. Also lass mich das nochmal kurz zusammenfassen zum Schluss, worum es hier geht. Wir haben den Heiligen Geist von Jesus gesandt bekommen als unseren Beistand, als unseren Stellvertreter. Und das, was der Heilige Geist tun möchte, er möchte uns die guten Dinge Gottes zukommen lassen. Und zwar als erstes seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Gerechtigkeit, seine Bestätigung. Und er möchte nicht, dass wir unseren Mangel woanders stellen. Ja? Er hat eine eifersüchtige Liebe. Aber nicht deswegen sozusagen die menschliche Eifersucht, weil er dann neidisch ist, sondern er möchte nicht, dass wir unseren Mangel woanders stellen, weil wir sonst uns wie in ein Hamsterrad der Selbstzerstörung begeben. Und ständig wie so ein Hamster rennen wir rum und kommen nie ans Ziel. Und wenn du so in diesem Hamsterrad drinnen steckst, wenn du das heute gemerkt hast, ich stecke da irgendwo noch drinnen, dann erkenn das Elend, das darinnen ist. Und kehr um, ja? Steig aus dem Hamsterrad und mach bewusst Gott zur Quelle deiner Lust. Und sag Gott, verzeih mir, dass ich woanders versucht habe, meinen Hunger nach Leben, meinen Hunger nach Liebe, meinen Hunger nach Wertschätzung zu stillen. Dass ich auf meine eigenen Hände Werk vertraut habe, um mir die Dinge zu erarbeiten, die ich angeblich für ein gutes Leben brauche. Und ich mache bewusst dich zur Quelle meiner Lust. Ich mache mich abhängig von deiner Liebe. Ich mache mich abhängig von deiner Wertschätzung. Ich will, dass du die Quelle meiner Lust bist.